Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Clara und es geht um ein wirklich schönes Beispiel einer narzisstischen Mutter und wie man damit umgehen kann. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Clara.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch wenn es unerwartet war. Oder was heißt unerwartet, aber ungeplant.
Ja, man muss dazu sagen, Clara wurde mitgebracht von einer Freundin.
Ja.
Und mit den Worten, sie hat größere Probleme als ich, hier reingeschoben.
Ja, so. Richtig.
Ihr dürft dann entscheiden.
Lieber nicht.
Okay, was für Probleme hast du denn?
Auch gut, ja, so die Folge zu beginnen.
Ja, jetzt muss richtig was kommen.
Ja, richtig Druck jetzt. Also der Auslöser, glaube ich, dass sie dir geschrieben hat, war, dass es nach Weihnachten mit meiner Mutter, also das Hauptthema bei mir ist eigentlich meine Mutter. Mhm. Wir wissen, sie ist narzisstisch veranlagt in recht großen Ausmaßen.
Wurde das klinisch bestätigt?
Hat ihre Therapeutin, sie ist schon, sie war früher lange in Therapie und hat damals dann auch ihren damaligen Freund mit reingenommen oder Lebensgefährten und der hat mir das dann hintenrum sozusagen erzählt, dass die Therapeutin ihm das gesagt hat, um dann auch zu erklären, wie er mit ihr umzugehen hat und sowas.
Mhm. Und der ist immer noch bei ihr?
Nein, der ist nicht mehr bei ihr.
Aber der war netter soweit?
Ja, der war super, der war auch lang dabei, der hat mit mir alles Mögliche vom Abschluss über Auslandsjahr, über alles Mögliche mitgemacht. Mhm. Hat auch ein Kind mit meiner Mama, meine Halbschwester.
Und die wohnt bei ihr?
Ja, die wohnt bei ihr. Also wir sind eine recht große Patch. Wir sind drei Mädels von drei Vätern. Mhm. Ich bin die Älteste, dann kommt noch die Mittlere und die Kleinste ist jetzt eben von dem, der das durch die Therapie und sowas rausgefunden hat. Und er war damals dann auch irgendwie so der Grund, dass das mit meiner Mutter richtig eskaliert ist, weil die sich vor ein paar Jahren richtig doll gefetzt haben mal und er das dann über ein Jahr lang immer auf irgendwelchen Feiern oder sowas sich betrunken hat und im Kreis rumerzählt hat, oh mein Gott, die Mutter ist so schlimm und er kommt da nicht raus, er weiß nicht, wie er sie verlassen soll und wenn er das macht, dann nimmt er ihr das Kind weg und er weiß ja gar nicht, wo er hin soll und so weiter. Sie war dann in dem Moment nicht mehr dabei. Aber er hat uns immer kundgetan. Und ein Abend ist so eskaliert, dass er dann auch nachts irgendwann abgehauen ist, wir ihn nicht mehr gefunden haben. Es war Schnee draußen gelegen, wir wussten nicht, ob er irgendwie unterkühlt oder so. Das hat sich auf jeden Fall recht hochgeschaukelt, bis wir die Polizei gerufen haben. Er ist dann wieder aufgetaucht zum Glück am nächsten Morgen. Ich hatte dann nicht zu Hause geschlafen, sondern woanders, weil wir ihn da in dem Ort gesucht hatten.
Wie alt warst du da?
Ich war 22 oder 23, also vor 7 Jahren ungefähr. Mhm. Und ich wusste, ich habe da bei meinem Onkel geschlafen in der Nacht. Die haben da alle mitgefeiert und gesucht dann auch nachts. Wir haben den Anruf dann von meiner Mutter bekommen, okay, er ist wieder daheim aufgetaucht. Ich musste aber nochmal nach Hause, um meine Tasche und sowas zu holen. Also ich wusste, ich muss nochmal ins Verderben rein, in die schlechte Laune oder in den Kriegsort. Und habe es dann auch, wie ich vorher gesagt habe, voll abbekommen, ich bin reingekommen und direkt, na, habt ihr da gelästert und habt euch das Maul über uns zerrissen und als ihr da alle beisammen gesessen wart. Und ich habe nur, nein, haben wir nicht. Ich weiß gar nicht, wieso sollten wir über euch lästern? Wir waren eher in Sorge und so weiter.
Das hat sie gesagt.
Hat sie gesagt, genau. Und das hat ihr so dann nicht gepasst. Sie wollte halt ein bisschen was aus mir rauskitzeln, so von wegen, was wir über sie gelästert haben, weil wir reden ja sowieso alle immer schlecht, wenn dann nur. Und dadurch, dass der Abend ja doch wirklich extrem war und er das ja schon länger auch gemacht hat, dass er so negativ über die Beziehung und sowas geredet hat, war das bei mir einfach dann einmal das Maß voll, dass ich aber auf liebevolle Art eher gesagt habe, wir machen uns nur Sorgen, wir wollen nur, dass es euch gut geht, wir lästern nicht, aber vielleicht wäre es mal an der Zeit, dass ihr probiert, die Beziehung einmal zu hinterfragen und zu gucken, ob da irgendwas vielleicht nicht stimmt. Und das hat ihr in dem Moment den Rest gegeben und sie ist komplett eskaliert und hat Sachen geworfen und den Wäschekorb durch die Gegend gefeuert und hat mich angeschrien und ich stand da. Meine natürliche Reaktion ist, wenn meine Mutter lauter wird, dass ich sofort das Heulen anfange. Das hatte ich bis vor 2 Jahren immer noch, egal wie alt ich war.
Ist doch auch logisch.
Habe ich irgendwann, glaube ich, als Kind einfach, weiß ich nicht, das hat sich bei mir festgesetzt, wenn meine Mutter lauter wird, dann fange ich sofort das Weinen an. Ich stand da einfach nur und habe eigentlich sehr nur gut gemeint und ihr Freund stand daneben, also der, um den es ging eigentlich, und hat nichts gesagt, weil er einfach den Arsch nicht in der Hose hatte, um sich mit einzumischen oder zu sagen, warum das gestern so war, wie es war. Sie hat es auf jeden Fall eine Viertelstunde, 20 Minuten komplett eskaliert und wie ein Tyrann durch das Haus gefetzt und hat mich beschimpft und ihr Leben geht mich nichts an. Ich soll mich aus ihrem Leben raushalten, aus ihren Beziehungen. Ich soll erstmal gucken, dass ich meine Beziehungen, mein Leben auf die Reihe bekomme und so weiter. Ich bin dann irgendwann einfach gegangen, weil ich es mir auch nicht mehr anhören konnte.
Ganz kurze Zwischenfrage, sorry. Ja. Wie jung ist dein jüngstes Geschwister?
Die ist 11.
Hat die das mitgekriegt?
Nee, die war da, ich weiß gar nicht, wo die, kann sein, dass die, vielleicht hat sie es im Kinderzimmer oder so gehört, das weiß ich nicht. Aber sie war nicht im Raum auf jeden Fall mit dabei.
Aber das kriegt man ja mit.
Aber mit Sicherheit, aber das, ja. Ab da war dann erstmal Funkstille, dass wir nichts voneinander gehört haben. Ich hatte ihr, das war kurz vor Silvester, zu Silvester dann erstmal nichts geschrieben, dann kam von ihr... war ja klar, dass ich mich nicht melde und sie jetzt so stur bin und es nicht von mir auskommt, irgendwas, bla bla. Ihr Ding ist ellenlange Sprachnachrichten mit so einem gewissen Unterton, dass man schon weiß, okay, jetzt geht's gleich wieder richtig los, dass wieder irgendein Krieg eskaliert. Ich hatte dann zwar ganz normal geschrieben, aber es war trotzdem erstmal ein paar Wochen Funkstille. Ich hatte dann ein paar Wochen später Geburtstag, darauf kam nichts. Also sie hat mir auch nicht zum Geburtstag gratuliert. Nochmal ein paar Wochen später, ja, richtig.
Man will sie würgen, echt.
Ein paar Wochen später kam dann ein Brief per Post von ihr.
Vorwürflich.
Vorwürflich. 4 Seiten, komplett Vorwürfe mit...
Hast sie du ihr hat Leben versaut?
Nein, ihr Leben habe ich nicht versaut.
Ach so, das gut, nicht. Das nicht,
aber nee, aber sie hat alles für mein Leben gegeben.
Mhm, natürlich. Ja, okay, also da braucht man gar keine offizielle Diagnose mehr.
Nein.
Du bist die Therapeutin.
Nein, ja, das ist durch so viele Dinge bestätigt. Ja. Wenn ich irgendwas durchlese oder im Internet irgendwas sehe, dann komme ich mir schon immer richtig dumm vor, weil ich weiß, okay, ja. Das ist schon das hier das Paradebeispiel.
Ja, wow.
Ja,
Vielleicht kann man sie irgendwie zu Studien Zwecken.
Ja.
Voll Allround-Narzisst hier, bitte.
Ja, das wäre vielleicht eine Überlegung. Ich weiß nicht, ob sie sich darauf einlassen würde, aber...
Naja, nee, es hilft nichts, als darüber zu lachen. Ey, sorry, weil das ist ja Wahnsinn. Nee,
tatsächlich ja mittlerweile nicht.
Ja, okay. Entschuldige.
So. Ja, nee, kein Thema. es kam auf jeden Fall 4 Seiten lang, wie gesagt, dass sie hat alles gegeben, jetzt bin ich so und bin stur und nicht einsichtig.
Undankbar vielleicht.
Undankbar, richtig, genau. Sie hat alles versucht, sie hat mir alles ermöglicht, sie war immer für mich da. Sie hat sich nie in mein Leben oder meine Beziehungen eingemischt, auch wenn sie die nicht gut fand. Und jetzt falle ich ihr so in den Rücken, dass ich mich eben in ihr Leben, ihre Beziehung einmische und ich habe mich da gefälligst rauszuhalten. Sie lebt ihr Zeug, wie sie das möchte. Blablabla, keine Ahnung, 2 Seiten noch mehr Vorwürfe. Und sie möchte mich nochmal daran erinnern, dass sie ja die Mutter ist und ich bin die Tochter, ich bin die Kleine. Ich habe ihr nicht zu sagen, wie sie zu leben hat, wenn dann andersrum. Und ich soll doch bitte gucken, dass ich zu ihrer Lieben, also zu für meinen Vater und sie praktisch mal endlich was aus meinem Leben mache.
Mhm.
Und
wow.
Daraufhin habe ich erstmal einen Brief zurückverfasst, habe den dann aber nicht abgeschickt, weil der, dann hätten wir damals schon keinen Kontakt mehr gehabt.
Ja.
Habe das erstmal ein bisschen setzen lassen. Es hat sich dann, ich habe meine Familie, ich bin eigentlich ein Familientyp. Meine 2 Geschwister sind alles für mich. Ich habe meine kleine Schwester damals großgezogen, meine Mutter hatte eine Krankheit. Ich war in der Zeit viel zu Hause, habe viel übernommen. Darum hat mir das auch wehgetan, dass ich meine Geschwister und meine Oma und sowas nicht sehen kann, weil die alle recht nah beieinander wohnen. Drum habe ich dann irgendwann wieder probiert, einen Schritt auf sie zuzumachen. Habe ihr auch einen Brief geschrieben, aber nicht so böse wie der erste. Alles ein bisschen erklärt, warum ich wie das gesagt habe oder warum ich wie auf sie reagiert habe oder sowas.
Das hilft ja bei Narzissten leider gar
nicht. Nein, es hat gar nicht. Es kamen wieder nur Sprachnachrichten. Also da in dem Moment dann Sprachnachrichten zurück mit wieder Beschimpfungen oder Vorwürfen. Das ging dann ein paar Mal hin und her, bis wir einfach gar nichts mehr miteinander zu tun hatten. Und ich glaube, circa ein halbes Jahr später kam dann ihr Freund. Da ging dann scheinbar irgendeine Therapie los, wo dann festgestellt wurde, eben mit, dass sie narzisstische Züge hat. Und er hat mit der Therapeutin in den letzten Sitzungen was auch immer besprochen, dass ich mal wieder auf sie zugehen soll, ich wieder dazugeführt werde, wie auch immer. Es kam dann auf jeden Fall, dass ich einmal in einem Nachmittag wieder nach Hause konnte, durfte, sollte, um eben diese Zusammenführung zu starten. Und ich habe mir alles zurechtgelegt, was man sagen kann, was wir besprechen müssten. Und ich bin heimgekommen und es war, als wäre nichts gewesen.
Ja, klar.
Es wurde einfach totgeschwiegen, bis heute.
Ja.
Und das ist sechs, sieben Jahre her und es wurde einfach totgeschwiegen. Es wurde nie mehr ein Wort darüber verloren, was damals passiert ist, was ihm in den Kopf geworfen hat oder was auch immer. Mit dem Alter jetzt habe ich das natürlich, weil es immer in mir ist oder ich viele Ticks davon weggetragen habe, die mich bis heute begleiten oder einschränken, dass ich mich damit befasst habe jetzt, woher das kommt, dadurch dann das rauskam. Also ich war auch 2-3 Mal bei einer Hypnose, um das innere Kind rauszuholen oder zu heilen oder wie auch immer. Das hat mir geholfen, oberflächlich ein bisschen, also eigentlich hätte es tiefer gehen müssen, aber es hat eher nur so oberflächlich geholfen, es ist noch nicht ganz weg. Und jetzt vor Weihnachten oder nach Weihnachten war die letzte Kriegsankündigung so auf die Art, sie hat sich mittlerweile von, oder er hat sich von ihr getrennt. Auch eine Bilderbuch-Kriegstrennung. Er darf das Kind nicht mehr sehen, was er von vor 7 Jahren schon prophezeit hat in seinem trunkenen Zustand. Und ich meide sie seit einem Jahr circa. Ich melde mich nicht mehr bei ihr. Wenn, dann meldet sie sich oder man sieht sich halt, wenn ich zu Hause mal die Oma besuche. Aber ansonsten kein Kontakt. Das stört sie natürlich. Dadurch kommen immer mal wieder irgendwie, na, du meldest dich ja gar nicht mehr. Magst du uns nicht mehr? Keine Ahnung. Und ich bin eher bei meinem Onkel unterwegs, der mit ihm auch noch ein bisschen zu tun hat. Das hat sie an Weihnachten jetzt mitbekommen und daraufhin direkt am nächsten Tag wieder eine Sprachnachricht geschickt, mit dem Unterton, dass wir was zu klären haben. Ich soll bitte einmal bei ihr antanzen. Sie möchte das besprechen und das am besten vor Silvester, weil sie das so nicht stehen lassen möchte. Fazit, ich konnte da nicht, das hat ihr nicht gepasst, der Termin. Sie ist jetzt wieder beleidigt, weil ich da keine Zeit hatte. Und jetzt zögert sie den Termin so raus für diese Aussprache, weil sie weiß, dass sie mich dadurch halt noch irgendwie so ein bisschen an sich binden kann oder wie auch immer man es nennen möchte. Weil sie, glaube ich, merkt, dass sie mich verliert oder ich meinen eigenen Willen zumindest ein bisschen entwickelt habe und sie mich so, weiß ich nicht, an sich binden kann, solange sie noch die Möglichkeit hat. Mit diesem, dass sie mich trotzdem aufwühlt und in mir halt was auslöst, wo sie weiß, dass es mich triggert.
Genau. Ich habe ja so eine, ja, im Grunde ist es Gruppentherapie mit Impulsvorträgen im Power Circle und im Februar ist tatsächlich Narzissmus und der Umgang damit Fokusthema. ich finde, dass, also man kann das immer total sportlich sehen, wenn nicht Kinder involviert sind. Das ist halt richtig ätzend, ne? Ja. Wenn die Kinder dann zu so einem Spielball werden. Erstens, großartig, dass du dich daraus entwickelt hast.
Man probiert es, ja.
Ja, über die Schäden, die das hinterlassen hat, sprechen wir wahrscheinlich gleich noch. zweitens, bei Narzissten gibt es nichts zu holen. Man kann sich dafür entscheiden, mit denen Umgang zu haben.
Ja.
Aber der Austausch ist halt einseitig und der Gewinn ist gleich null.
Richtig, genau.
So, ja. Es ist natürlich in deinem Interesse wegen deiner Geschwister.
Das ist eigentlich das Hauptproblem, genau. Ja, dass man immer im Hinterkopf hat, dass man das verliert irgendwie.
Das heißt, es wäre total sinnvoll, die emotionale Ebene zu verlassen und Ein Beispiel, was ich gerne anbringe, ist, oder was, also ein Tool, was hilft, was mir auch hilft bei Personen, die ich maximal scheiße finde. Und ich möchte aber, weil es zum Beispiel wir professionell miteinander umgehen müssen oder so, also beruflich, dann ich stelle mir vor, die hätten eine ganz, ganz schwere Geisteskrankheit. Das ist in dem Fall nicht so schwierig, aber ja, eine andere, die aber dafür sorgt, dass ich mit denen reden muss, innerlich, muss natürlich schon erwachsene Sätze bilden und so, wie mit so einem kleinen, wirklich minder bemittelten Kind. Mhm. Das heißt, egal wie die rumtoben, kannst du dich innerlich auf so eine Position zurückziehen, dass du sagst, oh, jetzt tobt sie wieder. Das ist ganz schön wütend, die Kleine. Also so, weißt du, mhm, dass wirklich für dich ein Spiel wird, weil dann musst du dich nicht emotional involvieren. Mhm. Und das ist ja, da kriegt sie dich und kann dich aussaugen, indem sie merkt, die dockt an bei mir, mega. Ja. Das ist ja das, was sie wollen. Die ziehen Energie aus dem Chaos, das sie produzieren. Ne? So, und der einfachste Weg, ist, da auszusteigen, ist, sich aus dem Spiel zu nehmen, indem man sich wirklich vorstellt, ich spreche mit einer Person, die eine IQ von 50, 60 hat und nicht anders kann. Mhm. Was der Wahrheit entspricht, kann nicht anders, aber dann musst du nicht emotional reagieren, weil egal, was sie sagt, es kommt von einem Ort, der nicht auf deinem Level ist. Mhm. Weißt du? So. Und dann das ganz funktional angehen und sagen, was will ich? Ich will meine Schwester sehen. Was muss ich dafür tun? So tun, als würde ich mich da involvieren lassen. Tue ich aber nicht. Mhm. Weil ich weiß, es ist gar nicht mein Niveau. Und dann, Narzissten wollen ja auf den Sockel gehoben werden. Ne?
Ja.
Der einfachste Weg, einen Narzissten in die Taschen zu packen, ist, ihn zu loben. Loben, loben, loben. Und auf den Sockel zu stellen. Und dann das abzugreifen, was man haben will.
Mhm.
Nämlich Zeit mit deiner Schwester zum Beispiel.
Mhm.
Also, Mensch, Mama, du hast so hart gearbeitet. Ey, fantastisch, wie du es alles hinkriegst. Ich will dir mal einen freien Nachmittag gönnen. Und die kleine Lola und ich, wir gehen jetzt in den Zoo. Was weiß ich. Also,
ja.
So. Man muss traurigerweise aufhören, diese Person als Elternteile wahrzunehmen, weil sonst gehst du unter.
Ja, definitiv, ja. Ich weiß nur nicht, ob ich das, weil schon so eine Wut in einem ist, über die Jahre, die sich angesammelt hat, über immer wieder Dinge, die sie gesagt, getan oder was auch immer, oder von damals einfach, ob das, ich tue mir da richtig, also ich halte mich zwar raus und das Beste oder das Einfachste ist, wenn ich nichts höre, weil dann kann mich auch nichts angreifen wie von ihrer Seite. Aber sobald ich drinne bin oder mit der Familie was zu tun habe, ist es, ich glaube, mir fällt es richtig schwer, dieses Emotionale eben komplett wegzulassen oder ihr sowas vorzugaukeln, wie du hast so schwer gearbeitet und so weiter. Weil,
ist ja auch nur ein blödes Beispiel.
Ja,
aber das wäre nur eine Möglichkeit. Also ja, meiner Meinung nach, eine der einzigen Möglichkeiten, damit umzugehen, ist, dich emotional total aus dem Spiel zu nehmen.
Ja.
Und dir vorzustellen, dass sie wirklich Gaga ist.
Ja.
Was sie ist.
Ja.
Ja.
Es bleibt wahrscheinlich nur das, wenn man den Kontakt zu den Geschwistern nicht verlieren möchte. Ansonsten bleibt nur der komplette Abbruch Cut. Eigentlich. Genau. Ja.
Das wäre natürlich, glaube ich, oder also das Gesündeste für dich.
Ja.
Einfach zu sagen, okay, hier gibt es keinen Austausch und ich beende das jetzt hier wie eine Beziehung, die,
ja,
also es ist ja eine Beziehung, die einfach scheiße läuft.
Ja.
Hat halt den Nachteil, dass du deine Geschwister nicht siehst, bis die alt genug sind und du natürlich auch, obwohl es nicht deine Aufgabe ist, da den Schaden minimieren möchtest, ne, irgendwie.
Richtig, genau. Ja. Ja. Man probiert ja oder man weiß, was sie gerade durchmacht, die Kleinste, und will sie eigentlich davor bewahren. Aber es ist ja nicht, also es ist ihr Kampf, blöd gesagt. Ich kann ihn ja nicht abnehmen, aber man möchte es gerne.
Ja, klar. Und es ist ja auch edel, ja, und freundlich. Ja. Aber noch 3-4 Jahre und dann kannst du ihm ein Buch hinschieben.
Ja.
So, ne? Vor dem Schaden bewahren kann man sie nicht, ja.
Ja.
Das ist einfach leider eine Katastrophe.
Das stimmt, ja.
Darum ist es so wichtig, sich da emotional nicht anpacken zu lassen.
Mhm.
Weil daraus zieht sie ihre Energie, ne?
Ja.
Die braucht ja Feedback, starkes.
Ja, ja, genau.
Und jetzt kommt ganz kurz Werbung. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass ich mein Bad neu bauen werde. Warum mache ich das? Tja, ich hatte eine Havarie und da dachte ich mir, bevor ich da jetzt so ein bisschen Flickwerk betreibe, mache ich es mir gleich richtig schön. Und da bin ich zum Glück durch meine Schwester, die auch ihr Bad mit Reuter gerade baut, auf reuter.de gestoßen. Das ist nämlich einer der größten Fach- und Online-Händler für Bäder und Leuchten. Ist ein Familienunternehmen, das finde ich ja schon mal sehr sympathisch. Und Reuter hat über 250 Premium-Marken, also alles, was man so kennt aus den Bereichen Bäder und Leuchten. Das Ganze online und zu fairen Preisen. Man kann ja wirklich so einen Badkauf digital erleben. Die haben nämlich Top-Berater. Ich hatte so einen super sympathischen ehemaligen Installateur namens Timo. Und der ist mit mir die letzten Schräubchen durchgegangen und hat die in meinen Warenkorb gelegt, damit ich auch nichts vergesse. Wer aber von euch gerne eine persönliche Fachberatung wünscht, der kann natürlich auch in die Reuter.de Stores nach Düsseldorf fahren. Ihr könnt euch alternativ sogar per Videocall beraten lassen. Ihr merkt schon, Service wird hier ganz, ganz groß geschrieben und das ist auch richtig so. Die Artikel kamen bei mir nach ganz kurzer Zeit schon an, weil mehrere hunderttausend Artikel sofort lieferbar und ständig auf Lager sind. Und ich muss sagen, merkt ihr vielleicht, ich bin Fan und wie mein Bad wird, das seht ihr bald auf Instagram. Reuter.de ist mein Tipp für euch und einen Link zu Reuter.de gibt's wie immer in den Shownotes. Ganz viel Spaß beim Umbau. Das war die Werbung.
Wie sieht's denn mit deinem Liebesleben aus?
Es gibt eins. aber auch da gibt's aktuell ein paar Schwierigkeiten. Ein paar Stolpersteine.
Lass mal hören.
Also wir sind seit 2,5, 3 Jahren zusammen.
Weißt du um die Geschichte?
Mit meiner Mutter? Hm. Ja, ja, ja. Der weiß okay. darüber alles Bescheid.
Hat er das schon mal live erlebt, nee. Das Spektakel?
Nee, also er soll jetzt bei dieser Aussprache, die irgendwann kommen soll, von ihrer Seite aus, soll er mit.
Fantastisch.
Ich würde ihn auch sehr gerne mitnehmen, dass er es einmal miterlebt.
Ja.
Ja, aber nee, er hat es noch nicht, er kennt den Brief oder sowas oder meine ganzen Storys, aber er hat es jetzt noch nicht. Für ihn, wenn er die Geschichte nicht kennen würde, wäre sie die coolste Mutter.
Mhm.
Weil sie sich nach außen super jung verkauft und super cool ist und hip und nur uns oder nur mir das zeigt.
Ja, nimm ihn mit, finde ich gut.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es könnte vielleicht auch ein bisschen Verständnis von seiner Seite vielleicht.
Aber wie gesagt, ihr müsst euch vorher darüber einig sein, dass das wie so ein Zoobesuch ist, ne? Also ihr guckt euch da jemanden an und denkt, Potzblitz, sowas gibt's auch.
Ja.
Also.
Ja, das stimmt, ja.
Okay, auf was für Schwierigkeiten trefft ihr da miteinander?
Wir sind, wie soll ich sagen, aktuell beide, oder wir sind seit letztem Jahr beide recht unzufrieden im Job gewesen.
Mhm.
Und dadurch hat sich das irgendwie alles auf den Alltag und die allgemeine Unzufriedenheit ausgewirkt.
Mhm.
Wir haben auch in derselben Firma gearbeitet und er hat dann den Jobwechsel, er hat dann ein Jobangebot bekommen und hat den Job gewechselt mit guten Aufstiegschancen und er war Feuer und Flamme und es war alles, hat sich zum Guten gewendet, auch bei mir mit einer neuen Position. Bei ihm ist es jetzt aber alles nach hinten losgegangen und es hat sich nicht so entpuppt, wie er sich das vorgestellt hat. Dadurch haben wir dann irgendwann so ein Plan B geschmiedet. Ich wollte, bevor die schöne Pandemie kam, eigentlich auswandern. Da kannte ich ihn noch nicht.
Mhm. Wohin?
Nach Kanada.
Ach, schön.
Hatte auch mein Visum und alles, aber durch Corona ging das dann nicht. Und wir haben dann die blöde Idee entwickelt, dass wir uns ja nochmal auf dieses Visum bewerben könnten. Einfach probieren, ob wir es kriegen würden. Und haben das dann bekommen, tatsächlich. Und jetzt kristallisiert sich, also die Schwierigkeit ist, dass er eben wieder komplett unzufrieden ist mit allem durch den Job. Also Job ist ein großer Punkt irgendwie, dass ihn, wenn ihn das nicht Spaß macht und er früh und abends heimkommt, komplett genervt ist, dann ist alles schwierig und kacke. Und das Kanada hat sich jetzt aber so rauskristallisiert, dass das für ihn nur so eine Notlösung ist. Also ich bin Feuer und Flamme jetzt damit und habe mich irgendwie darauf eingestellt, dass das jetzt was wird und mein Traum von vor ein paar Jahren jetzt endlich wahr wird. Und er alle zwei Wochen so hin und her springt, okay, ich gehe mit. Ach nee, doch nicht, ist nur eine Notlösung. Doch, ich gehe doch mit. Aber wenn ich mitgehe, weiß ich nicht, wie lang. Und diese Stimmungsschwankungen und dieses Ungewisse, ob wir gehen oder ob wir nicht gehen, das ist für mich recht schwierig, weil ich mich irgendwie darauf vorbereiten und freuen will. Aber wenn ich mit ihm dann drüber rede, dann will er nicht drüber reden, weil er sich nicht festlegen will irgendwie beim oder sich nicht festlegen kann, weil es eben vermutlich auch nicht sein Traum ist, sondern meiner und er wird es für mich machen. Und ja, dadurch entstehen dann einige Streitereien, Diskussionen, wo dann noch dazu kommt, dass einfach meine Art und Weise, die ich habe in Beziehungen, nicht ganz einfach ist.
Was ist die Art und Weise?
Also ich bin super unsicher in Beziehungen. Ich tue mir total schwer.
Wundert ja auch nicht.
Ne? Ja. Ich tue mir total schwer, Leuten zu vertrauen oder denen irgendwas zu glauben. Drum will ich, glaube ich, auch dieses, drum fällt mir das auch so schwer, dass er sich nicht entscheiden kann oder mir eine fixe Aussage gibt. Dieses Geplänkel, das gibt mir so Unsicherheit und dadurch strahle ich das natürlich auch total aus. Und was ihm wiederum nicht gefällt, wenn man unsicher ist, klar, das gefällt einem nie irgendwie.
Also unsicher deinen Gefühlen ihm gegenüber.
Ja, und auch allgemein bei mir kommt es dann, mein ganzes Dasein wird dann unsicher. Ich bin mir dann in allem unsicher. Egal, was ich mache, sag, dann revidiere ich meine eigenen Meinungen nur, um das ihm das wieder oder anderen, nicht nur bei ihm, bei jedem.
Recht zu machen,
genau.
Was genau das ist, was du gelernt hast, logischerweise. Richtig. Ja.
Ja, genau.
Das ist ja okay. Wenn du es siehst, kannst du es ja auch anders lernen.
Ja.
Ja. Aber nochmal ganz kurz zu der Kanada-Geschichte. Was erhoffst du dir von Kanada?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es war für mich nach Corona komplett eigentlich, es war zwar immer im Kopf, aber dadurch, dass das Visum dann abgelaufen war, war das gar kein Thema mehr. Und dann durch dieses, okay, wir wissen nicht so recht, Job ist nix, was könnten wir machen? Naja, vielleicht wäre ja nochmal ein Auslandsaufenthalt was, wo man sich finden kann, wo man was Neues entdecken kann, wie auch immer. Drum müsste ich das alles auch ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ob es jetzt einfach nur nochmal so ein Abschluss für mich innerlich ist, dass ich das jetzt einmal mache, um es eben im Kopf erledigt zu haben, weil ich es damals vorhatte und nicht antreten konnte. Und ich eben damals schon gesagt habe, ich möchte jetzt noch einmal ins Ausland gehen und dann hier, wie auch immer, ein Eigenheim kaufen oder was auch so.
Also Kanada wäre für dich nur so ein Jahr oder sowas?
Also es wäre, das Visum würde für ein Jahr gehen. Das war so die Zeitspanne, es wäre jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich mir hätte vorstellen können, dort zu bleiben, wenn sich da ein guter Job, Freund, Familie, wohnungstechnisch irgendwas ergeben hätte. Aber geplant war es für ein Jahr.
Hast du genug Geld, um das zu machen?
Ja.
Dann mach's.
Ich wusste, dass du es sagst.
Naja, also A hat viele Vorteile.
Ja.
Erstens, Horizont erweitern ist immer das Richtige, finde ich. Du bist jetzt jung genug. Du hast keine Verpflichtungen, Bindungen und so weiter. Einen Job findet man immer. Immer. Immer, ja. Immer. Ja. Wenn man sagt, das mache ich nicht, das mache ich nicht, dann wird es natürlich schwierig, aber man findet immer einen Job.
Ja.
1, 2, 3. Viertens, wenn er der richtige Mensch ist, wird es eurer Liebe keinen Abbruch tun. Wenn er der falsche Mensch ist, wirst du es relativ zügig merken.
Mhm.
Und ich wollte auch immer schon mal nach Kanada. Du kannst es dann stellvertretend für mich machen.
Ja.
Nein, ich werde auch irgendwann nochmal nach Kanada. Aber es ist halt, Kanada ist bekannt dafür, dass, also es gilt ja so als die Schweiz des amerikanischen Kontinents. Bisschen langweilig, bisschen langsamer, aber schön beruhigend und irgendwie alles einigermaßen ordentlich.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das deiner Seele unheimlichen Frieden bringt, auch eine Distanz natürlich. Es darf keine Flucht werden, aber eine Distanz, zu deiner Familie bringt.
Ja.
Und ja, und es gibt Grizzlybären da. Also es gibt eigentlich nur Vorteile. Ich bin immer fürs Ausland, weil es einfach einen so wahnsinnig wachsen lässt.
Ja, komplett. Man lernt sich halt anders nochmal. Oder man, ja, man wächst einfach daran.
Und wäre er bereit, für ein halbes Jahr mitzukommen?
Also
oh, anders gefragt. Wenn du 10 Jahre in die Zukunft denkst, siehst du dich dann noch mit ihm oder nicht?
Schon, ja.
Weil?
Weil wir wachsen irgendwie auch aneinander, weil wir ziemlich unterschiedlich sind und wir uns sehr viel gegenseitig beibringen können und den anderen auch irgendwie fordern in Sachen, die man, denen man sich nicht stellen möchte. Also zum Beispiel durch ihn habe ich angefangen, mich ein bisschen mal mit mir zu beschäftigen, warum ich wie bin vielleicht. Das hätte ich sonst, glaube ich, nicht gemacht. Und genauso mache ich es mit ihm andersrum auch. Und das hatte ich in vorherigen Beziehungen nie. Die haben das eher ausgenutzt oder zum komplett Negativen verwendet.
Versteht er dich denn, wie du funktionierst? Also kommt er damit klar, wenn du so rumtickerst?
Manchmal ja und manchmal nein. Er ist sehr selbstbewusst und versteht zum Beispiel sowas nicht, was in, wenn ich sage, ich habe wieder Chaos im Kopf oder ich habe 1000 Dinge und weiß nicht, wo ich anfangen soll oder komme mit zu viel Geräuschen oder wie auch immer nicht klar. Sowas kann er nicht nachvollziehen, weil er sich denkt, so warum Chaos oder warum hast du kein richtiges Selbstwertgefühl oder wie auch immer, um was es geht. Warum bin ich in der Situation unsicher? Das kann er nicht nachvollziehen, weil er eben zum Beispiel so ein Selbstwertgefühl hat und für ihn das ganz normal ist. Und da tut er sich schwer.
Aber gibt er sich denn Mühe, das zu verstehen?
Oder kommt auf den aktuell, sonst ja. Aktuell, dadurch, dass die Arbeitssituation wieder so schwierig ist bei ihm,
ist es
schwierig und daher auch die momentanen Schwierigkeiten, weil er mit sich selber eigentlich zu viele unzufriedene Punkte hat oder zu viele schwierige Ecken, um dann sich auch noch in meine Probleme reinversetzen zu können. So egoistisch es klingt irgendwie,
ja, aber
dadurch fällt es ihm super schwer.
Aber wenn es bei ihm sowieso auch nicht läuft, wäre das doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um das mal auszuprobieren.
Eigentlich schon, ja. Das sagt ihm auch jeder, das sage ich ihm.
Aber er traut sich nicht.
Ja, ich glaube, dass er sich nicht traut, weil er nicht so aufgewachsen ist mit Ausland. Die waren von seiner Familie nie im Urlaub oder irgendwas in der Richtung. Deshalb hat er durch mich dann so das Reisen mitbekommen und gelernt oder ich nehme ihn, schleppe ihn überall hin mit. Und es gefällt ihm auch, aber ich glaube, so dieser letzte...
Vielleicht ist ein Mut. Jahr einfach zu lang. Das kann man sich schwer vorstellen. Sag 3 Monate. Wir probieren es 3 Monate aus.
Ja.
Wenn er sagt, finde ich blöd, geht er zurück. Wenn du sagst, ich finde es mega, bleibst du.
Ja. Dass man so ein bisschen reduziert und ihm so die Angst ein bisschen
nimmt. Kleine Portion.
Ja.
Weil ein Jahr ist natürlich eine ganz schöne Wucht. Muss er all seinen Freunden Tschüss sagen und so.
Ja, und auch sowas wie...
Sag 3 Monate, das sind 12 Wochen.
Ja, das ist richtig. Ja, da schwingt dann auch eben so... Was macht man mit Auto, mit Wohnung, mit was auch immer? Behält man das,
Wohnung,
behält man
es nicht? Wohnung vermietest du unter und das Auto, mein Gott.
Ja, und ich glaube, das sind so wahrscheinlich, wo ich dann zu euphorisch bin für, oh mein Gott, wir verkaufen alles und gehen los, wir finden schon wieder was. Und
das ist zu groß. Mach's kleiner. Sag, ja. Wir gehen in 3 Monate. Wir gucken uns das an, wir vermieten die Wohnung unter für 3 Monate.
Ja.
Falls ihr in einer Stadt wohnt, wo das geht.
Ja.
Das Auto stellt ihr irgendwo unter. Und fertig. Er muss nur ein Köfferchen packen.
Ja. Dass man ihm so ein bisschen die Bedenken.
Ja, nimmt. Ein Jahr ist zu lang dann für jemanden, der noch nie weg war.
Ja.
Und ihr werdet ganz viel übereinander lernen. Zum Beispiel auch, ob ihr wirklich dieselben Ziele habt und, oder Bedürfnisse. Ne?
Ja.
So. Und ist der in deinem Alter?
Ja.
Ja. Psst. Es ist
völlig wenn nicht jetzt Frage. Von dann eigentlich.
Ja, ne? Absolut. Aber mach es kleiner.
Mhm.
Und das nimmt dir vielleicht auch die Wucht so. Und wenn es dir super gut gefällt, bleibst du einfach länger.
Ja, mhm. Dass man sich da so einigen kann dann.
Genau. Und wie gesagt, für Kinder wie dich sind Trennungen natürlich eine Katastrophe. Aber es ist nicht, also je mehr du von der Welt siehst, desto größer wird dein Verständnis für die Möglichkeiten.
Ja.
So.
Ja, ist vielleicht gar nicht, also ist logisch. Es klingt logisch mit diesen kleineren Schritten und man ihm da nicht so viel Angst einjagt und er dann vielleicht auch sich eher traut.
Ja, ja. Bei einem Jahr, das ist schon auch organisatorisch eine ganz schöne Wucht.
Ja, klar. Es kommt viel mit und das, was da alles mitkommt von eben Sachen kündigen, untervermieten, wie auch immer, unterstellen, Versicherungen und so weiter, was da alles mit dranhängt. Das schreckt ihn natürlich noch mehr ab, weil er weiß, okay, er hat noch mehr Arbeit damit, er muss sich ganz viel Gedanken machen, aber er hat eh schon so viel Stress,
ja.
Es ist genau, so viel Stress hintenrum oder weil er nicht zufrieden ist, dass ihn das dann eher davon wegtreibt,
ja,
das zu machen, weil er sich den Stress nicht auch noch antun möchte.
Naja, oder vielleicht gar nicht die Kapazitäten dafür hat gerade, ne? Weil er Sorge hat und so weiter. Wohnt ihr zusammen?
Mhm.
Ja. Okay. Und dann packt ihr einfach eure privaten Sachen in den Raum, sperrt den ab und den Rest vermietet ihr. Ja. Oder wenn es nur zwei Zimmer sind, dann stellt ihr es irgendwo unter.
Ja.
Diese Anmietdinger, die kosten nicht viel im Monat.
Ja.
Ja. Das ist eine Sache von einem Tag.
Ja. Und so hat man trotzdem noch diese Sicherheit hier.
Genau.
Wenn es nicht funktioniert, dann hat man was, wo man hin kann.
Genau.
Ja.
Und nichts hat sich verändert.
Ja.
Wann in Beziehungen fällt dir am meisten auf, dass du nicht so einen Blick für die eigenen Bedürfnisse hast oder das dann nicht so leben kannst?
Dass ich nicht so leben kann?
Naja, dass du dich selber nicht leben kannst, im Sinne von, dass du es eher anderen recht machst als dir selber. Also ist es im Konflikt oder ist es eher im Alltag oder ist es eigentlich konstant?
Also ich würde sagen, konstant.
Mhm.
Mein Hauptding ist, also mein Kopf sagt immer, lieber ich steck zurück und mach's anderen immer recht oder ich will schauen, dass es anderen gut geht oder dass für andere alles passt,
und
bevor es mir passt.
Kannst du dann in dem Moment, weißt du dann, ach so, sorry, das ist die Pille, die mir meine Mutter eingeführt hat?
Schon manchmal, also es wird... Seitdem ich diese zwei, drei Sitzungen mal hatte in die Hypnose-Richtung, fällt es mir öfter auf. Aber es ist trotzdem konstant da. Ich weiß gar nicht richtig, für was ein Beispiel, aber es ist in jeder, ob das nur ist, wenn, also zum Beispiel wenn er zum Beispiel unterwegs ist, und ich hatte frei und ich habe den ganzen Vormittag irgendwas geputzt, sauber gemacht, wie auch immer. Und habe mich gerade hingesetzt mit einem Kaffee und vielleicht einen Fernseher angemacht. Und ich mal höre die Schritte oder die Schlüssel an der Tür. Dann geht bei mir sofort Puls auf 180, Fernseher aus, Kaffee weg, aufstehen und so tun, als hätte ich was gemacht. Damit er stolz, also die andere Person, nicht unbedingt er jetzt.
Weil du dich nicht entspannen darfst.
Genau, damit die anderen sehen, dass ich was gemacht habe, irgendwie, dass man ihnen gefallen kann und sie zufrieden sind, wenn sie nach Hause kommen, weil sie nichts mehr machen müssen.
Weil du
zum Beispiel.
Weil du dir Liebe erleisten musst. Ja.
Sozusagen, ja. Und er dann stolz oder glücklich auf mich ist oder sein kann, weil er es nicht mehr machen muss und ich da in dem Sinn jetzt so eine gute Freundin war oder zum Beispiel.
Ja.
Und das...
Das ist natürlich wahnsinnig anstrengend.
Das ist richtig, ja. Und man merkt es, aber es ist halt trotzdem da.
Sagst du ihm das dann?
Mittlerweile ja. Also wenn ich irgendwelche Gedanken im Kopf habe oder wenn ich irgendwas gemacht habe, nur deswegen oder ich es vielleicht lieber anders gemacht hätte, probiere ich es mittlerweile zu kommunizieren, dass er versteht, was hinten dran los ist.
Kannst du ihm das sagen, wie du es mir jetzt sagst?
Ja,
ja,
okay. Also wir können komplett offen reden, da muss man kein Blatt vor den Mund nehmen oder sowas.
Wie reagiert er darauf dann? Nehmen wir an, so eine Situation, du hast geputzt und so weiter, liegst eigentlich auf dem Sofa, wolltest gerade irgendeinen Film gucken, was auch immer, und springst aber auf. Wenn du dann sagst, ich habe den ganzen Tag geputzt, damit du stolz auf mich bist, jetzt wollte ich mich gerade hinlegen, habe aber gemerkt, dass die Scham in mir hochkriecht und ich das gar nicht kann, jetzt stehe ich hier wieder.
Mhm.
Was sagt er dann?
er fängt das Lachen an und sagt, ja, spinnst du? Also so, du kannst genauso, und wenn du den ganzen Tag rumgelegen wärst, das ist völlig, du musst nicht den ganzen Tag putzen oder, er legt auch gar keinen Wert drauf, das ist nur mein Kopf.
Ja, nee, ich frage nur, wie er darauf reagiert. Ja. Legst du dich dann wieder hin?
Ja, meistens schon.
Okay, gut.
Also dadurch, dass er sich da überhaupt nicht für interessiert, mehr oder weniger, was ich mache, also ob ich jetzt putze oder ob ich dort liege, oder es ist für ihn gleich. Er setzt sich dann dazu und erzählt von seinem Tag oder was auch immer. Also er reagiert da weder positiv noch negativ auf. Drum zeigt mir das ja dann, dass, okay, jetzt hast du wieder, hat wieder was gekickt in dir.
Ja, und führt das, wenn du so zurückschaust, führt das zu einer Erleichterung in dir? Oder anders gefragt, merkst du langsam, dass es okay ist, dass du dir Liebe nicht erleisten musst durch Tätigkeit?
Ja, lang. Also ich habe es immer noch, ja, aber es wird viel besser. Also ich zwinge mich dann auch, wenn ich weiß, okay, er kommt in den nächsten 10 Minuten nach Hause, bleib sitzen, schau die Serie einfach weiter.
Gut.
Das klappt schon viel besser mittlerweile.
Mhm.
Der Impuls ist immer noch da.
Nimm ihn wahr, wenn er da ist.
Ja, ne? Aber das ist irre eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass man weiß nur, dass jemand nach Hause kommt und man merkt so, okay, das Herz fängt schneller an, man wird so ein bisschen aufgeregt. Total unsinnig, weil man ja daheim ist. In seinen Wänden.
Ja, aber da trotzdem funktionieren ja Kräfte, die nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben. Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Aber ich nehme es wahr auf jeden Fall und probiere es besser zu machen.
Naja, besser machen im Sinne von dir mehr.
Mir das bewusster zu machen.
Und es dir auch zu gönnen, dass du Pausen haben darfst.
Ja,
und
genau.
Dass du, so wie du bist, egal ob du aufgeräumt hast oder nicht, trotzdem der Liebe würdig bist.
Ja.
Der Liebe würdig.
Ja, aber.
Du weißt, was ich meine. Wenn du, ich bin ein Riesenfan von Selbstgesprächen, einfach weil es ganz, ganz viel, also mir zumindest, ist ja nicht jeder so. Ich habe auch neulich erst gelernt, dass nicht jeder die ganze Zeit mit sich selber im Kopf spricht. Also nicht jeder hat so einen inneren Dialog die ganze Zeit. Ich habe das nonstop. So, aber es ist nicht bei allen so.
Mhm.
Ich glaube, ein Drittel oder ungefähr hat es gar nicht.
Krass, okay.
Ich weiß nicht, wie die so durch den Tag gehen.
Ja.
Aber so, ich rede die ganze Zeit. Aber ich habe über die Jahre gelernt, wenn ich Dinge laut ausspreche, verstehe ich sie viel besser. Also dann kann ich sie viel besser integrieren in mein ganzes Sein, als wenn ich sie nur im Kopf vor mich hin murmle oder gar nicht ausspreche. Also weder im Kopf noch irgendwo. Ne? Ich bin viel aufmerksamer mir selber gegenüber, wenn ich die ganze Zeit sage, ach, jetzt habe ich XY gemacht, weil und so. Also mach das ruhig in allen Lebenssituationen. Also nicht nonstop laut mit dir selber reden, wobei das geht auch, aber sondern wenn du auf der Arbeit merkst, Kollegin X hat mich gefragt, ob ich das für sie mache, obwohl ich eigentlich auf den Geburtstag wollte und ich habe es gemacht, weil ich will, dass sie mich lieb hat, wie auch immer, sprich es aus für dich. Oder wenn du ein gutes Verhältnis hast, auch ihr gegenüber. So, je mehr du das machst, desto besser verstehst du dich und desto besser siehst du deine Wirkmechanismen, die da so dich durchs Leben führen. Und desto schneller bist du irgendwann, wenn du merkst, das Herzchen fängt wieder an zu pumpen. Muss es nicht. Es ist alles gut. Ich bin in Sicherheit.
Ja.
Es gibt niemanden, der mit Wäschekörben nach mir wirft oder was auch immer sie gemacht hat. Hat sie dich auch geschlagen?
Nee.
An den Haaren gezogen, gekniffen?
Nee. Okay. Das Verbale hat gereicht.
Ja, aber.
Ja, ne? Nee, hat sie nicht. Nichts Körperliches.
Genau. Also, oder wenn zum Beispiel jemand die Stimme erhebt und du merkst, okay, da setzt sofort Panik ein.
Ja.
Ja. Dass du weißt, du bist in Sicherheit und alles, was geschieht, zumindest 99% aller Fälle, kannst du steuern.
Mhm.
Ne? Du wirst nicht gesteuert, du steuerst.
So. Ja.
Und sag's ruhig laut.
Ja.
Ich bin Kapitänin.
Ja.
Auf meinem Schiff.
Ja.
So. Und dann Heilungsprozess bedeutet ja, dass du irgendwann schneller läufst als deine Angst. So. Und dass du sagen kannst, ich weiß, dass da nichts im Schatten ist, weil ich habe eine Riesentaschenlampe. Zack, guck. Ich kann mich umdrehen und in dich leuchten und da ist nichts.
Ja.
Das ist eigentlich alles, bloß es dauert halt.
Ja, ja. Es klingt so einfach, ja. Naja. Theoretisch weiß man ja auch alles, weil man sich damit befasst und probiert, das zu lösen oder sich Wege zu suchen.
Ja, du, also das Gefühle sind keine Gefahr, nur das, was wir, also die Handlung, die daraus resultiert, die kann schädlich sein, ne?
Ja.
Und wenn du dann zu deiner Mutter gehst mit ihm, es hilft wirklich, sich vorzustellen, als, dass du zu einer Aufführung gehst.
Mhm.
Weil das ist es ja, es ist Theater.
Mhm.
So. Und alles, was Narzissten wollen, ist tosender Applaus im Sinne von Tränen, Gefühl, Ausbrüche und so weiter. Ne?
Ja.
It's a show. Also du guckst zu und denkst nur, wow, haben sie richtig einen draufgelegt heute. Ja.
Ja, das stimmt, das könnte echt helfen, ja.
Das, die Lachtränen, die Tränen ein bisschen ablösen.
Ja.
Weil Liebe ist da leider nicht zu holen. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass du nicht liebenswert bist, sondern dass sie es einfach verdammt nochmal nicht kann.
Ja.
Genauso wie wenig wie sie Liebe empfangen kann. Das ist ja ein hochdramatisches Schicksal für so Narzissten. Ne? Die können weder geben noch annehmen.
Mhm.
Schrecklich.
Ja. Das muss super anstrengend sein eigentlich. Mhm.
Aber es ist nicht, genau wie leider bei deiner kleinen Schwester, nicht dein Job. Ne?
Ja. Den Krieg müssen sie selber führen.
Ja.
Ja.
Ja. Und lass dich da nicht reinziehen.
Ich probiere es.
Das heißt, diese Erkenntnis, dass deine Mutter so ist, die ist relativ frisch bei dir, ja? Also 7 Jahre oder sowas?
Also vor 7 Jahren war dieser
Riesenstreit.
Riesenstreit und dann so ein Jahr später kam diese Therapieaussage.
Ja, als du klein warst, kamen dir die Dinge komisch vor?
Mm-mm. Nee. Also ich habe da nie...
Das hinterfragt.
Nee. Für mich war meine Mama, bis ich 18 war, meine beste Freundin.
Das heißt, sie hat dir auch ihren ganzen Erwachsenenkram erzählt?
Ja, ja, ja. Mhm. Komplett.
Und das passiert jetzt mit deiner kleinen Schwester wahrscheinlich auch, ne?
Richtig, ja. Ja, ja, die kriegen alles, jedes einzelne Detail mit.
Scheiße.
Was passiert.
Hat die jetzt wieder einen Partner?
Ja.
Ist immer erstaunlich, ne, wie die ihre Fangarme auswerfen können.
Ja.
Weil das ja eigentlich unattraktive Menschen sind in Wahrheit.
Aber sie schaffen es so das erste 1,5 Jahre. Ich frage mich das auch, wie das sein kann, dass immer wieder jemand das nicht sieht oder nicht mitbekommt, wie gut sie das vertuschen kann oder überspielen kann und die Leute manipuliert, dass sie denken, sie ist die Beste oder das Opfer jeweils in den Beziehungen.
Das sind halt Männer mit einem schwachen Selbstwert dann meistens. Also.
Möglich, ja.
Will sie noch mal schwanger werden?
Oh Gott, ich hoffe nicht.
Wie alt ist sie jetzt?
53.
Ah, nee, dann ist vielleicht der Zug abgefahren.
Ich hoffe.
Fingers crossed. wie alt ist deine mittlere Schwester?
Die ist jetzt 18 geworden.
Kannst du mit der offen reden über den Wahnsinn?
Ja, also... Ja,
sieht sie das oder ist sie brainwashed?
Ja, nee, sie hat das früher gesehen als ich.
Mhm.
Und ihr Papa war da ein bisschen aktiver als meiner.
Mhm.
Und hat sie damals rausgeholt sozusagen mit... ich weiß gar nicht, 12 oder 14, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war, und hat sie zu sich geholt.
Ah, und das hat er durchgepeitscht gekriegt,
hat
ja?
Sie wollte es auch, also sie hat auch, ich glaube, sie war 14, weil dann kann sie ja, glaube ich, in dem Alter selber entscheiden, bei wem sie wohnen möchte. Und sie wollte dann auch weg, weil sie ist vom Selbstbewusstsein einen Ticken stärker als ich. Und hat da dann von sich aus auch gesagt, sie ist immer mit der Mama aneinander geraten. Und dann hat er irgendwann selber gesagt, okay, nee, ich möchte jetzt zum Papa ziehen, mir reicht das hier. Und der hat sie in dem auch immer unterstützt. Das war ihr Vorteil. dass sie da ziemlich rechtzeitig, glaube ich, noch rausgekommen ist. Also sie weiß das alles, wie die Mutter drauf ist. Sie hat trotzdem noch Kontakt und sowas und pflegt den auch ganz gut. Und ich glaube, sie hat die Theorie, die du sagst, und lobt sie und tätschelt sie und zieht sich dann daraus das, was sie möchte.
Mhm.
Und wenn sie nicht mehr taugt, wenn sie nicht mehr genau gefällt, dann geht sie wieder.
Mhm.
Das hat ganz sie clever, einfach, ja, sie hat den Dreh raus, glaube ich. So wirkt es zumindest. Ich weiß nicht, wie es eigentlich ist, aber so nah stehen wir uns oder so viel Kontakt haben wir nicht. Aber ich könnte mit ihr darüber reden.
Vielleicht tut es ihr gut.
Mir oder ihr?
Dir.
Vielleicht. Vielleicht, weil man jemanden hat, der irgendwie so weiß, was abgeht. Der
das nachvollziehen kann aus erster Hand, weißt du?
Ja.
Ja. Nur so bist du das ganz durch... Schnitten, wie halt so durchblickt hast.
Egal. Ja.
Und vielleicht hat sie ja auch einen Trick, von dem du profitieren kannst. Mhm. Weißt ja nicht, bloß weil sie jünger ist, dass es irgendwie.
Ja. Ja, es ist immer so Hemmung noch da, weil man halt denkt, okay, die haben Kontakt, man will doch nicht, dass man denen ihr Verhältnis zu sehr beeinflusst von meinem, weil wenn sie eine Möglichkeit gefunden hat, mit ihr auszukommen, dann ist es ja schön und man möchte sie nicht so beeinflussen.
Du musst sie nicht beeinflussen, du kannst einfach sagen, du hast für dich keinen Weg gefunden, mit ihr umzugehen, ob sie einen Tipp für dich hat, wie sie das macht.
Ja, das stimmt. Ja.
Du musst ja nicht sagen, ey, findest du die Mama auch so bescheuert wie ich.
Ja.
So.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Und kannst ja auch erzählen, was du für Schwierigkeiten hast und dass du schockiert bist, was sie dir an den Kopf wirft. Das ist völlig okay. Die ist 18, ne? Die ist nicht 10. Also die kann sich schon ihre eigenen Gedanken machen.
Ja.
Das tut sie ja offenbar auch. Also.
Das stimmt, ja.
Aber ich habe das Gefühl, also ich habe ja schon lange keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Ich habe nur neulich eine Geschichte gehört von meiner Cousine. Und da dachte ich auch, ich denke, die Diagnose könnte auch auf sie zutreffen. Aber ich habe nicht lang genug mit ihr gewohnt, um das wirklich noch so. Ich erinnere mich kaum an also Beispiele. Ja, also, dass sie sehr auf sich fixiert war, das schon. Und dass ich angeblich ihr Leben versaut habe, das deutet ja auch darauf hin. Aber ich habe eben keinen Weg gefunden, ne? Mit diesem ständigen Opfer sein, umzugehen. Darum habe ich es dann gelassen.
Mhm.
Weil ich auch nicht wollte, dass meine Kinder da buchstäblich bekleckert werden. Also. Und ich finde eben, Familie ist das, was man draus macht. Und nur weil jemand mit einem blutsverwandt ist, gibt es den Leuten nicht das Recht, so rumzuwüten. Das ist einfach nicht.
Ja.
Du schuldest deinen Eltern gar nichts. Nix. Die für dich. Liebe fließt nach unten. Eltern lieben ihre Kinder. Fertig.
Mhm.
Sollten.
Ja.
Also.
Ja. Das ist das, was man eingetrichtert bekommt hat immer. Man muss für seine Eltern genauso da sein und so weiter.
Nee.
Und drum hat man das so aufgenommen irgendwie, ne?
Musst du nicht, sag ich dir hier. Hier und heute musst du nicht.
Ja.
Die einzige Person, für die du wirklich da sein musst, von deinen Freunden abgesehen, ne? Aus Loyalität, aber bist du selbst.
Ja.
Und darum ist es auch, glaube ich, für dich wichtig, das mit Kanada durchzuziehen. Und zwar unabhängig davon, ob er dann schlussendlich mitkommen will oder nicht.
Mhm.
Weil es dein Traum ist. Und wenn du sagst, du, ich bin mal 12 Wochen kurz weg, ist auch okay.
Ja.
Und auch 3 Monate lohnen sich.
Ja.
Do it.
Ja. Ja, das muss sein. Sonst werde ich es mir am Ende immer irgendwie vorhalten, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja.
Ja.
Und dann wirfst du es irgendwann ihm vor.
Ja. Das ist wahr, ja.
Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß auf der Reise.
Danke.
Buchstäblich
ja.
Im übertragenen Sinne. Danke, dass du da warst.
Danke dir auch.
So, und jetzt bin ich natürlich gespannt, was deine Freundin erzählt. Und übrigens, falls ihr Lust habt, mich live zu sehen, ich bin auf Tour und zwar ab September in allen großen deutschen Städten und auch in ein paar kleinen. Und ich freue mich, wenn ihr kommt. Tickets gibt's auf Eventim und die Show heißt Sex Education, die lustigste Gruppentherapie der Welt. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ja.